mit den Mikrofonen zu tun.
Ja. Wir können ja im Moment einfach rumsitzen und nichts tun. Hast du deinen Wecker?
Darf ich anfangen, wirklich?
Wunderbar.
Okay, das ist noch eine halbe Minute.
Dann kann man
noch
rumsitzen und nichts tun. Dann kann man noch eine halbe Minute rumsitzen und nichts tun.
Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freunde, ich habe die Freude, die heutige Abendveranstaltung anzukündigen. Sie haben sicher schon bemerkt, dass sich das Programm ein wenig geändert hat. Ursprünglich hatten wir Jack Kornfield, einen sehr bekannten Vipassana-Lehrer aus Amerika, eingeladen, der zu unserem großen Bedauern erkrankt ist. Wir haben uns nun auf die Suche nach einem Ersatz gemacht und einen ebenbürtigen Diskussionsteilnehmer gefunden, den ich Ihnen gleich ein wenig vorstellen werde. Die beiden Referenten auf der Bühne werden über das Thema sprechen: das Herz der Freiheit, die Essenz der buddhistischen Lehren. Sie wollen über die Lehren in der Mehrzahl deshalb sprechen, weil sie zwar viele Jahre gemeinsam auf dem Wege des Buddhismus in Deutschland waren. Sie waren beide viele Jahre lang Vorsitzende und Sprecher bzw. Sprecherin der Deutschen Buddhistischen Union, die ja auch eine der Einladenden für diesen Event ist. Sie haben beide ein Studium der Politikwissenschaften also absolviert und haben sich mit dieser Vorerfahrung die notwendigen Kenntnisse verschafft, um mit großem Geschick das Schiff des Buddhismus in Deutschland voranzubringen und manchmal durch mehr oder weniger hohe Wogen zu lenken. Sie sehen hier auf der Bühne Silvia Wetzel auf der rechten Seite und Dr. Alfred Weil auf der linken Seite. Vorausgesetzt, Sie sehen so gut nach vorne. Vielleicht haben nicht alle diese scharfen Augen, um so genau zu sehen, was hier abläuft. Und es wird nicht übertragen über die Leinwand. Doch? Okay. Ist alles prima. Gut. Wunderbar. Dieser Abend wird in drei Teilen ablaufen. Die Referenten werden sich gegenseitig vorstellen. Und sie am Ende einladen, ein wenig das auszuprobieren, worüber an diesem Abend gesprochen wurde. Das heißt, sich zu versuchen an einer kleinen buddhistischen Praxis. Am Ende sind sie eingeladen, Fragen zu stellen, in der Form, dass sie ihre Frage auf einem Zettel notieren, den dann die Helfer in den gelben T-Shirts einsammeln und vor zur Bühne bringen werden. Ich wünsche Ihnen für diese Abendveranstaltung viel Inspiration, viele Anregungen und ich freue mich auf dieses interessante Zwiegespräch, das mit Sicherheit kontrovers geführt werden wird, weil beide Referenten aus verschiedenen Traditionen kommen, nämlich aus dem Theravada, der Schule der Älteren und aus der Schule des tibetischen Buddhismus, dem Vajrayana, und beide eine sehr, sehr lange Zeit des Studiums und der Lehrtätigkeit hinter sich haben. Ich danke Ihnen.
Ja, darf ich Ihnen Alfred Weil vorstellen? Sie haben schon gehört, Politologe, Jahrgang 51, ein kleines bisschen jünger als ich. Wir kennen uns seit Mitte der 80er Jahre aus dem Dachverband. Und wir haben hier in Frankfurt einen Großteil unserer gemeinsamen Vorstandschaft verbracht und viele schöne Gespräche im Schirrencafé geführt. Und Alfred war der schönste Mann an meiner Seite in der DBU.
War.
War. Ja, es gibt Unterschiede zwischen uns. Wir haben schon gehört, Alfred hat primär im Theravada sich ausgebildet, meditiert, studiert. Ich eher in der tibetischen Tradition. Wie es sehr sichtbar ist, er ist ein Mann, ich bin eine Frau. Wir sind auch vom Temperament her, wie Sie merken werden, im Laufe des Abends etwas unterschiedlich. Aber unsere Zusammenarbeit war immer sehr konstruktiv. Und wir haben uns das so vorgestellt, was wir heute Abend machen. Also Buddhismus ist für uns das Herz der Freiheit. Es geht um Weisheit, um Liebe, Verbundenheit. Aber ich möchte jetzt Alfred konkreter fragen, was ist für dich die Essenz des Buddhismus? Und zwar jetzt erstmal im ersten Schritt im Hinblick auf die Lehren. Also welche Lehren inspirieren dich, sind dir eine Orientierung, wenn alles drunter und drüber geht, was ja auch mal vorkommt, oder wenn deine Sicherheitspfeiler im Leben etwas in Bewegung geraten?
Ja, vielen Dank, Silvia. Das Herz der Freiheit. Wir haben uns heute zwei Dinge vorgenommen. Einmal persönlich zu sagen, was wir als den Kern der buddhistischen Lehre empfinden und zugleich aber auch die Essenz der buddhistischen Lehren darzustellen. Und mir fällt dabei zunächst mal ein Satz immer wieder ein, den der Buddha selbst formuliert hat, um seine eigene Lehre zu charakterisieren. Er sagt nämlich, so wie das große Weltmeer nur einen Geschmack hat, den Geschmack der Freiheit und den Geschmack des Salzes, so hat meine Lehre, so hat die buddhistische Lehre ebenfalls nur einen Geschmack, den Geschmack der Freiheit. Und da hätten wir schon eine Essenz herausgearbeitet. Aber das ist zunächst mal nur ein Wort, Freiheit. Und wenn wir dieser Spur noch etwas näher gehen, werden wir sehr schnell auf vier Wahrheiten des Buddha stoßen. Die vier edlen, befreienden, heilenden Wahrheiten. Das muss ich nochmal wiederholen. Die vier befreienden oder edlen oder heilenden Wahrheiten. Warum Wahrheiten? Wir alle leben aus Wissen, aus Vorstellungen, von Ideen, von unseren Leitbildern. Aber der Erwachte sagt, wir leben nicht aus Wissen, sondern wir leben individuell und gesellschaftlich aus Nichtwissen heraus. Trotz der großen Informationsfülle unserer heutigen Zeit. Deshalb lehrt der Buddha uns, Wahrheiten zur Kenntnis zu nehmen. Warum edle Wahrheiten? Sie stehen im Gegensatz zu den Alltagsbanalitäten, die uns Tag ein, Tag aus beschäftigen. Sie stehen dem gegenüber, was uns der gesunde Menschenverstand sagt. Das, was unser Allgemeinwissen ausmacht, das, was unser Berufsbild sozusagen mit uns bringt. Konträr dazu. Deshalb edle Wahrheiten. Und warum vier Wahrheiten? Das ergibt sich aus dem, was ich jetzt sage. Der Buddha hat sich einmal als Arzt bezeichnet, und zwar als der beste Menschheitsarzt. Was erwarten wir von einem Arzt? Vier Dinge. Er muss Krankheiten und Symptome diagnostizieren. Er muss wissen, ob jemand krank ist. Er muss die Ursachen für Beschwerden kennen. Er muss wissen, ob es Heilungsmöglichkeiten, Heilungschancen gibt. Und er muss Therapien anbieten, um ja, zur Heilung zu kommen. Und das sind die vier Dinge, von denen der Buddha sagt, das ist mein Anspruch, zu heilen. Aber es geht ihm nicht um unsere Bandscheibe oder um so ein Schnupfen. Es geht ihm um die Heilung unserer existenziellen Krankheit. Deshalb vier heilende Wahrheiten. Und das möchte ich ein bisschen näher beleuchten, damit wir ein Gefühl dafür bekommen, was das ist. Denn es geht nicht um die Feststellung, dass Leben mit Leiden verbunden ist. Das weiß man schon mit 3 Monaten oder früher. Sondern es geht um die Feststellung, dass Leben ohne Dukkha, wie der Buddha sagt, ohne Leiden nicht möglich ist. Aber damit Sie nicht erschrecken, sage ich jetzt schon, dass der buddhistische Leidensbegriff ein sehr weiter ist. Er umfasst alle Formen von Unvollkommenheiten und Unzulänglichkeit. Das ist mein Thema für heute Abend. Was ist die allgemeinste, wichtigste Erfahrung, die ein Mensch macht? Ich sage das eben, Dukkha. Und wer die völlige Freiheit haben will, das ist ja das Thema unseres Abends, wer völlige Freiheit haben will, muss alle Erscheinungsformen von Dukkha kennen und sozusagen ja, in den Griff bekommen, sie loswerden. Und da gibt es 3 Grundformen. Das eine ist relativ leicht festzustellen, das ist Leiden im engeren Sinn, da wo es wirklich weh tut. Körperlich stehen dafür immer Alter, Krankheit, Tod. Leiden ist aber auch psychisch, da wo es um Depression, Angst, Verzweiflung geht. Und Leiden kann auch geistig sein, da wo wir einfach nicht orientiert sind, wo wir die Dinge nicht richtig sehen, wo wir keine Ahnung haben. Die 2. Form von Dukkha ist schon schwerer zu sehen. Da wo es um ja, das Getriebensein in unserem Leben geht, um die Rastlosigkeit, um die ständige Bewegtheit. Wir haben immer das Gefühl, wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Wir brauchen immer noch etwas. Etwas fehlt immer. Wir müssen immer etwas wollen. Und das ist eine schon subtilere Form von Dukkha, von Leiden. Und die 3. Variante ist eigentlich die üble. Dass alles vergeht. Wenn wir mal das Gefühl haben, so, jetzt hast du es geschafft. Zack. Spätestens übermorgen ist es wieder vorbei. Sagt er auch, der Himmel ist vergänglich und wir finden uns irgendwann mal wieder hier. Das klingt zunächst furchtbar, weiß ich. Aber ich sage eines hier schon dazu. Der Buddha leugnet nicht, dass es in unserem Leben auch Angenehmes, Schönes, Beglückendes gibt. Und viele seiner Ratschläge deuten darauf hin, zeigen, wie man das erreicht, wie man das bekommt. Nur er sagt, unterm Strich ist das alles nicht erfüllend. Ist das alles nur die halbe Miete. Deshalb schaut euch genau an, wie weit Unvollkommenheit in euer Leben reicht und schaut, wie ihr damit umgeht. Das ist die 1. Wahrheit. Die 2. Wahrheit fragt, wo kommt das her? Was sind die Gründe? Und da ist die Antwort des Buddha leider unpopulär. Er sagt nämlich nicht, die anderen sind schuld. Die Gesellschaft, die schlechten Zeiten, der Nachbar, die eigene Frau, der liebe Gott. Sie sind alle nicht verantwortlich für das, was uns widerfährt. Verantwortlich sind wir letzten Endes selbst. Das heißt, wir müssen schauen, was die Ursachen sind, was die Gründe dafür sind, dass wir in einer unvollkommenen Lebenssituation sind. Und das sind 2 Dinge im Wesentlichen. Unrealistische Erwartungen hinsichtlich der Existenz und falsche Bilder von der Realität. Da gibt es Fachausdrücke dafür. Also 2 Gründe, warum wir Dukkha erfahren. Der 1. Grund ist Durst, Verlangen, Begehren, sagt der Buddha. gibt es mehrere Varianten, die wir alle kennen. Haben wollen, genießen wollen, Besitz haben wollen, Spaß haben wollen. Eine Form, die Dukkha am Ende erzeugt. Das zweite ist sein wollen. Ich will wer sein. Ich will mindestens beliebt sein. Berühmt sein am besten noch. Aber wenigstens sein, wenigstens existieren und am besten für immer und ewig. Ich will ja, sein. Und die dritte Variante von ja, Durst, von Verlangen, will Veränderung. Die Dinge können so nicht bleiben. Sie müssen endlich anders werden. Wann wird die Welt anders? Und solange die drei Varianten da sind, solange werden wir immer in einer Lebenssituation sein, die unvollkommen ist und bleibt. Und dann gibt es noch was, was ich am Anfang schon angesprochen habe, noch ein Grund, warum Dukkha zu unserer Erfahrung gehört. Nichtwissen, Ahnungslosigkeit. Wir wissen nicht wirklich, was mit und in unserem Leben abgeht, was da los ist. Unwissenheit heißt drei Dinge nicht sehen können und drei Dinge nicht sehen wollen. Einmal, dass alles vergänglich ist, nichts bleibt. Zum Zweiten, dass alles bedingt ist und dadurch nicht wirklich befriedigend ist, nicht hinlänglich unser Leben bestimmt. Und das Letzte, dass alles substanzlos ist, dass alles nur bedingt, alles nur relativ vorhanden ist. Dafür haben wir keinen Blick. Und solange wir keinen Blick dafür entwickeln, bleiben wir in unserer Lebenssituation verhaftet. Dritte Wahrheit. Gibt es Alternativen dazu? Früher hatte der Buddhismus ein sehr negatives Bild in Deutschland. Er wurde als eine pessimistische Religion bezeichnet. Ich habe vorhin von dem Arzt als Gleichnis gesprochen. Ja? Stellen wir uns vor, wir gehen zu einem Arzt und der sagt, lieber Mann, liebe Frau, Sie sind krank. Dann sagen wir, und das ist aber ein pessimistischer Arzt, ich gehe zum Arzt, der mir sagt, Sie sind gesund, das ist ein optimistischer Arzt. An dem Beispiel sehen wir, dass Optimismus, Pessimismus in diesem Zusammenhang überhaupt keine Rolle spielen, sondern einzig die Frage ansteht, ist das, was der Buddha als Analyse uns anbietet, ist das realistisch oder nicht? Und realistisch, ich sagte ja vorhin, wenn man weiß, woher eine Krankheit kommt, hat man doch schon den Schlüssel, den, sozusagen die Lösung, die, fast schon die Therapie für die Krankheit. Und wenn der Buddha sagt, Verlangen ist eine Ursache für eure Krankheit und Unwissenheit ist eine Ursache für eure Krankheit, dann ist doch klar, wohin der Hase läuft. Unwissen beenden. Und mit Begehren ein bisschen vorsichtig umgehen. Ich sage es mal etwas weniger drastisch. Darauf läuft es hinaus. Das buddhistische Ziel, da gibt es eine schöne Formel, das buddhistische Ziel heißt, Gier, Hass und Verblendung überwinden. Viel Arbeit. Klingt einfach, ist viel Arbeit. Und damit sind wir schon bei der vierten Wahrheit angelangt. Was passiert? Was tun wir praktisch? Denn ja, eine Therapie muss man auf sich nehmen. Man muss Heilmittel schlucken, man muss irgendwelche Dinge tun, damit man auch praktisch gesund wird und nicht nur das Rezept zu Hause auf dem Schreibtisch liegen hat. Und da ist die Antwort des Buddha der sogenannte edle achtfache Pfad. Es soll bedeuten, dass zur buddhistischen Praxis acht Felder der Übung, acht Felder der Lebenspraxis gehören. Keine Angst, zu den acht werde ich nicht kommen, weil Silvia guckt schon auf die Uhr, ich habe hier nur 15 Minuten. Aber was ich machen kann, ich kann versuchen, diese acht in drei ja, Komplexe zusammenzufassen. Da bin ich dann auch in der Zeit. Der erste Komplex für unsere spirituelle Praxis ist das Aneignen von Wissen. Und manchmal wird Weisheit gesagt. Das heißt, es geht darum, dass wir unserem Geist neue, bessere, richtigere Leitlinien geben. Dass wir ihm sagen, wo es lang geht, was richtig ist und was falsch ist, was wichtig ist und was unwichtig ist. Und daraus muss sich eine neue Orientierung, eine neue ja, Motivation entwickeln. Wir müssen einen anderen Willen in uns ja, entwickeln, nicht immer weiter so, sondern wir müssen unser Leben ein Stück weit auf den Kopf stellen. Wissen, Weisheit, erster Aspekt. Den zweiten Komplex nennen wir in Europa Ethik meistens. Und das bezieht sich darauf, dass wir unser Leben im Kontext mit anderen, in der Begegnung mit anderen, neu orientieren. Dass wir unsere Ethik sozusagen für unser Leben finden und das bedeutet, weniger egozentriert zu leben, sondern mehr darauf zu achten, das sind ja andere auch noch. Mehr zu schauen, dass man nicht aus Haben-Wollen und Sein-Wollen allein agiert, sondern das Interesse anderer Menschen auch noch mit einbezieht. Gibt es die schönen Worte, mehr Freundlichkeit, mehr Güte, mehr Mitempfinden, mehr Freude, ja, auch mehr Gelassenheit an der Stelle von Haben-Wollen, Greifen, egozentriertem Tun, ja, ich. Wissen, Weisheit und Ethik. Und der dritte Bereich ist das, was auf Neudeutsch Meditation heißt. Meditation ist nichts anderes als die Veränderung der geistigen, der psychischen Qualität. Sozusagen das an Potenzial in uns entdecken und reifen lassen, was da ist. Einmal bedeutet es, den Geist stiller machen, ihn sozusagen zur Ruhe bringen, ihn zur inneren Harmonie zu bringen, zu merken, dass Freude und Glück in einem selbst zu finden ist und nicht allein draußen. Und der andere Aspekt, der sozusagen balancierend dazugehört, den Geist klarer zu machen, mehr Präsenz zu haben, wacher zu sein, mehr mitzukriegen, was in unserem Leben passiert, um entsprechend reagieren zu können. Das ist im Telegrammstil der achtfache Weg, aber wie das mit Wegen so ist, man kriegt sie erklärt, aber gehen muss man sie selbst. Und so hat der Buddha gesagt, ich bin nur ein Wegweiser. Ich zeige euch das Ziel, ich zeige euch, wie man hinkommt, aber laufen müsst ihr selbst. Und das wäre meine Aufforderung, viel laufen, weiterlaufen. Und wer noch nicht auf dem Weg ist zu laufen, fangt an, spätestens wenn die Veranstaltung rum ist. Vielen Dank, das waren 15 Minuten. Danke. Jetzt habe ich das Vergnügen, Silvia vorzustellen, also zu sagen, wie sie wirklich war. Also ich erinnere mich auch an das Jahr 1984, wo ich Silvia bei einer DBU-Veranstaltung kennenlernte. Und damals sozusagen aus der vorletzten Reihe durfte ich sie beobachten und bewundern. Ich war damals ein buddhistischer Frischling oder Grünschnabel, während sie schon eine wirklich gestandene buddhistische Respektsperson war. Ja, denn Silvia hat damals zusammen mit Karl Schmid die DBU fest in ihrem Griff gehabt und auch viele Initiativen sozusagen gestartet. Und Buddhist sein oder Buddhistin sein war zur damaligen Zeit noch wirklich was Exotisches und noch was Besonderes, wenn man dann auch noch eine Leitungsfunktion hatte. Das hat mich sehr beeindruckt. Aber wie das Leben so ist, im Laufe der Zeit habe ich mich Reihe um Reihe nach vorne gearbeitet und irgendwann hat man eine schöne Zeit miteinander gemeinsam ja, zu agieren und zu diskutieren. Mhm. Denn Silvia war immer ein bisschen anders drauf, als ich meinte, dass man sein sollte. Ja? Immer war das so. Sie meinte, Mahayana, das ist doch die Schule, nicht? Ich habe mich immer für den Theravada entschieden. Okay. Silvia war also zupackend praktisch. Ich war immer so ein bisschen mehr distanziert, beobachtend, analytisch, mehr so vom Kopf. Und last but least, das war der schwierigste Punkt, ja. Silvia macht mich immer darauf aufmerksam, dass ich in der feministischen Frage völlig blind bin. Und ich fürchte, sie glaubt das heute noch, ja. Und ich fürchte, sie hat recht damit, ja. Jedenfalls hatten wir dann ungefähr 10 Jahre Pause. Wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren, ja, oder nicht so einen direkten Kontakt. Haben uns jetzt wieder gefunden und deshalb finde ich es schön, dass wir heute Abend das gemeinsam gestalten. Aber noch ein paar Daten zu Sylvia. Wie kann man sie charakterisieren? Sie hat es, glaube ich, selbst mal mit 3 Farben gemacht. Ja? Schwarz, Rot, Grün. Das ist aber bitte jetzt keine Vorhersage für Berlin und irgendwelche künftigen Koalitionen. Die Symbolik der Farben ist eine andere. Schwarz, weil sie 1949 als Schwarzwaldmädel auf die Welt gekommen ist. Rot, weil sie sehr früh die rote Roben der buddhistischen Mönche und Nonnen entdeckt hat. Und grün, weil die grüne Tara eine ihrer großen Vorbilder war und immer noch ist. Das ist Sylvia Wetzel. Sie hat 1977 den Buddhismus kennengelernt, hat in der tibetischen Tradition in erster Linie gelernt, aber auch schön reingeguckt, sozusagen in den Zen-Bereich und auch ein bisschen vom Theravada aufgeschnappt. Also sie ist rundum sozusagen fit, um solche Veranstaltungen zu machen. Sie lehrt seit 86 Jahren Meditation. Wie alt bist du? 49. Rechnen. Was? Ich spreche vom Jahrgang. Rechnen war immer mein Problem, gebe ich auch zu. Also seit 86 lehrt sie Meditation, Entspannung und Buddhismus. Das macht sie im deutschsprachigen Raum auch in Spanien. Sie hat mehrere Bücher geschrieben, wo sie das darlegt und ihr nachlesen könnt, was sie alles weiß und uns mitzuteilen hat. Und jetzt bin ich selbst gespannt, was sie für die Essenz des Buddhismus hält. Sylvia, bitte.
Danke dir für die vielen freundlichen Worte. Ja, also wenn man mich nächste Woche fragt, was für mich die Essenz des Buddhismus ist, würde ich es wahrscheinlich ein bisschen anders darstellen, aber hier und heute ist für mich die Essenz des Buddhismus das, was mich am meisten fasziniert, die Verbindung von Klarheit und von Verbundenheit. Oder buddhistisch formuliert, von Weisheit und Mitgefühl. Oder, um es politisch zu formulieren, von Freiheit und Geborgenheit. Freiheit entdecken wir durch Weisheit, nicht nur dadurch, dass man einfach nur macht, was man will. Und Geborgenheit entdecken wir nicht nur dadurch, dass man sich an irgendwelchen Leuten festhält, die einem nach dem Mund reden oder die einem halt gut gefallen aufgrund bestimmter Bedingungen, sondern indem man die relative bedingte oder die relative Verbundenheit mit anderen erkennt. Ja, ohne sie würde ich hier keinen Vortrag halten. Ohne den unglaublichen Einsatz der Leute hier in Frankfurt, der DBU, des Tibethauses, der Pagode, würden wir den Dalai Lama hier nicht hören können. Also wir sind auf der relativen Ebene unglaublich verbunden, das muss man kapieren. Und wir sind auf einer ganz, ganz tiefen Ebene miteinander verbunden. Und das ist eigentlich der Inhalt der Weisheit, dass man diese relative und ganz, ganz tiefe Verbundenheit entdeckt. Und das ist für mich die Essenz der Lehren. Verbundenheit erkennen durch die Weisheit. In dem Sinne ist für mich die Weisheit das Mittel, um diese Verbundenheit zu entdecken. Es geht nicht um Weisheit, mei. Man kann sich viel Zeug denken und auch sehr tiefe Meditationserfahrungen machen, wenn sich das nicht so auswirkt, dass man anders mit anderen Leuten, denen man halt begegnet, auf die man angewiesen ist. Wenn man nicht anders umgehen kann mit den Menschen, mit denen man zu tun hat, dann kann man die Weisheit, ja, im Bücherschrank bewundern und schöne Sachen sagen, aber es nützt halt nicht viel. Wir sind sehr paradoxe Wesen. Einerseits sind wir Individuen, deswegen sehnen wir uns nach Freiheit. Wenn ich sozusagen nur ein Glied in einer Kette bin oder ein Teil einer riesigen Familie, die irgendwie alle aneinander hängen, wenn wir symbiotisch verbunden sind mit anderen Menschen, ja, dann habe ich wahrscheinlich gar nicht die Idee mit der Freiheit. Aber wir sind ja, ich kann ja jetzt aufstehen und gehen. Ich bin ein Individuum, ich kann jetzt weglaufen. Das kann ich machen. Und weil ich ein Individuum bin, sehne ich mich auch nach Freiheit. Ich habe die Möglichkeit, also will ich sie leben. Aber gleichzeitig bin ich auch ein soziales Wesen. Ich habe Eltern, ich habe Geschwister, ich habe Freundinnen, ich habe Freunde und ich brauche die. Ich brauche die wie die Luft zum Atmen. Brauche ich die Menschen um mich herum? Ich brauche die Menschen auch, weil ich kann nicht weben. Ich kann auch keine Kleider nähen und ich kann keine Brillen machen und so weiter. Also ich brauche Menschen. Ich bin angewiesen auf sie. Gefällt mir manchmal lieber als ich bin abhängig von anderen. Ich bin angewiesen auf andere Menschen auf ganz, ganz vielen Ebenen. Emotional, körperlich, mit materiellen Dingen. Ja, wenn es keine Bücher gäbe, das wäre richtig schlimm für mich. Wenn die Lehren des Buddha nicht aufgeschrieben worden wären, wäre ziemlich schlimm. Also wir sind Individuen und deswegen sehnen wir uns nach Freiheit. Und wir sind soziale Wesen und deswegen sehnen wir uns nach Liebe, nach Verbundenheit, nach Geborgenheit, nach Berührung. Und wir sind fähig dazu. Wir sind fähig zu beidem. Und wie das funktioniert, das habe ich beim Buddhismus gelernt. Und um dieses Gefühl von Verbundenheit ganz konkret zu erleben, zu verstehen, zu fühlen, zu wertschätzen, zu achten, gibt es für mich zwei große Lehrzusammenhänge. Das eine ist das Nachdenken auf unser Angewiesensein aufeinander. Und das zweite sind diese vier wunderbaren Gedanken, Liebe, Mitgefühl, Freude und Gelassenheit. Das kann man üben, das habe ich von den Buddhisten gelernt, selbst wenn man jemand richtig, richtig doof findet. Dann kann man mit Hilfe dieser beiden Unterweisungen ein anderes Verhältnis zu den Menschen kriegen. Und wenn ich nur sage, ich finde dich zwar wirklich sehr schwierig, richtig schwierig, dann kann ich lernen, Geduld zu üben mit dieser Person. Denn ich meine, woher soll ich Geduld lernen, wenn es keine blöden Leute gibt? Man braucht die ja, um diese Fähigkeit zu lernen. Und ich kann Liebe, Mitgefühl, Freude, Gelassenheit mit anderen Leuten üben. Das ist die andere Art, das auszudrücken. Gelassenheit, ja, braucht man, weil das Leben ist halt nicht immer so, wie wir es gerne hätten. Und wenn ich keine Leute hätte, mit denen ich das üben kann, hätte ich schlechte Karten. Also wunderbar, bedingtes Entstehen, wie sind wir angewiesen aufeinander und die vier großen Haltungen, Liebe, Mitgefühl, Freude, Gelassenheit, sind für mich wunderbare Lehren. Und dieses Nachdenken über das Angewiesensein, das kann man ja auf sehr, sehr vielen Ebenen machen. Das fängt ganz konkret an mit dem, was ich vorher genannt habe. Wenn Sie nicht da sitzen, kann ich keinen Vortrag halten. Wenn wir beide hier nicht oben sitzen und Ihnen was erzählen, können Sie keinen Vortrag hören. Also bedingtes Entstehen ist ziemlich deutlich. Großartig. Finde ich unheimlich hilfreich. Und das kann man auf immer subtileren Ebenen machen. Das kann man für die Vergangenheit machen mit den Eltern. Das ist eine sehr beliebte Meditation bei den Buddhisten, was die Mutter alles für uns getan hat. Brauchen wir heute nicht machen, ich weise nur darauf hin. Der andere Aspekt ist die Weisheit. Und Weisheit. Schenkt mir ein Gefühl von Freiheit. Und zwar jetzt nicht nur Freiheit im Sinne von, ich kann jetzt machen, was ich will. Ich bin groß, ich wohne nicht mehr zu Hause, ich habe mein eigenes Geld, ich kann machen, was ich will. Nicht nur diese Art von Freiheit, sondern ich kann frei werden von diesen inneren Zwängen, Gier, Hass, Verblendung, Neid, Eifersucht und so weiter. Und das ist ein Konzept, das hat mein Verständnis von Freiheit sehr erweitert, als ich den Buddhismus kennenlernte. Also ich kannte die politische Freiheit, ich kannte auch schon psychologische Freiheit mit psychodynamischen Gruppen und mit Gestalttherapie, also da auch Freiheit von bestimmten Vorstellungen und inneren Zwängen, aber diese grundsätzliche Freiheit von diesem Unhinterfragten haben wollen, diesem Unhinterfragten ablehnen und diesem Unhinterfragten Recht haben. Das ist mir erst mit Hilfe des Buddhismus aufgegangen. Und in dem Sinne würde ich sagen, ist für mich Weisheit die Hilfe, die mir immer wieder sagt, die Dinge sind nicht so, wie sie auf den ersten Blick aussehen. Ich meine, natürlich, wenn mich jemand ärgert, denke ich immer, die Person ist schuld. Ist ja logisch. Und wenn ich dann 2 Minuten nachdenke, dann fällt mir schon ein, ich muss irgendeine Erwartung gehabt haben, sonst würde ich auf diese Person nicht so reagieren, wie ich reagiere. Also ich denke, mit Hilfe der Weisheit lerne ich, meine eigenen Erwartungen, meine Ansprüche an andere, meine Theorien über Situationen angucken. Und wenn man da mal sozusagen den Fuß in der Tür hat und ein bisschen begreift, dass Enttäuschungen etwas mit Täuschungen zu tun haben. Ich finde da die deutsche Sprache großartig. Wenn ich enttäuscht bin, habe ich mich getäuscht. Dann habe ich etwas von einer Situation, von einer Person, von mir selber erwartet, was eben wir, ich, du, die Situation im Moment nicht erfüllen kann. Sonst wäre es ja so gelaufen, wie ich es erwartet habe. Weisheit hilft mir zu erkennen, dass meine Vorstellungen über mich, über andere, über Situationen einfach nicht immer stimmen. Und sozusagen der Gradmesser oder die Probe ist immer, klappt es oder klappt es nicht? Wenn ich enttäuscht bin, habe ich mich getäuscht. Jetzt gibt es natürlich 2 Strategien, wenn man enttäuscht ist. Man kann die Ansprüche hochfahren und sich ärgern. Man kann sich aufspulen emotional und an den Ansprüchen noch mehr festhalten. Und man kann reden von früher, hast du aber gesagt, und früher war das anders. Und wenn du das so gemacht hättest, wie ich dir gesagt hätte, dann wäre die Sache alles anders gelaufen und so. Also man kann den Druck erhöhen oder man kann die eigenen Vorstellungen genauer angucken und gucken, ob die Erwartung der Situation angemessen ist. Wenn ich unausgeschlafen bin und nicht gut konzentriert, dann brauche ich für einen Artikel 3-mal so lang, wie wenn ich ausgeschlafen bin und konzentriert. Da nützt Druck gar nichts. Muss ich halt ausschlafen. Und so weiter. Wir kennen das. Also hinter jeder Enttäuschung steckt eine Täuschung. Und das ist für mich wie der Kern der Weisheitslehren des Buddha. Also, wir haben Vorstellungen und das ist in Ordnung. Wir haben Vorstellungen, weil jede Situation bedingt entsteht und ich habe nun mal eine Biografie, ich habe ein bestimmtes Geschlecht, ich habe ein bestimmtes Alter, ich bin in einer bestimmten Zeit mit bestimmten Büchern, Theorien, Lehren, Leuten, Lehrern, Lehrerinnen, Eltern groß geworden. Das heißt, ich habe bestimmte Erwartungen, ich habe bestimmte Ansprüche und die muss ich bemerken. Ja, und wenn sie nicht in Erfüllung gehen und ich enttäuscht bin, dann muss ich sie hinterfragen und dann kann ich lernen, sie zu verändern. Das ist nicht leicht. Aber dass ich das lerne, dazu habe ich großes Glück. Ich habe nämlich andere Leute, die mich ständig damit konfrontieren, dass meine Vorstellungen einfach nicht so funktionieren, wie ich es gerne hätte. Ja, ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal. Ja, habe ich auch meine Viertelstunde gehabt. Also Verbundenheit und Weisheit, das ist das, was mich am meisten inspiriert im Buddhismus und wie man da hinkommt, weise zu sein, Vorstellungen zu relativieren und wie man die Verbundenheit mit anderen tiefer empfinden kann und leben. So. Jetzt kommt Meditation. Ja. Die nächste Frage, die wir uns überlegt haben, das war jetzt erstmal die Theorie, der theoretische Teil. Alfred, du hast viele Übungen in deinem Leben kennengelernt und viel geübt. Und einige Effekte dieser Übung habe ich sehr positiv am eigenen Leib erlebt. Du redest zum Beispiel nie schlecht über andere Leute. Das ist etwas, was mich ungeheuer heuer beeindruckt hat in unserer langen Zusammenarbeit im Dachverband. Große Inspiration. Ich nehme an, du hast es geübt.
Ich denke schlecht über andere Leute. Manchmal.
Alfred, meine Frage ist jetzt, welche Übungen oder welche Übung liegt dir besonders am Herzen oder übst du immer wieder, worauf greifst du immer wieder zurück, wenn es rauf und runter geht? Draußen oder drinnen?
Also ich habe vorhin ja von dem achtfachen Weg gesprochen. Das heißt, im Grunde müsste man über 8 Übungsfelder reden. Aber wir wollen oder ich möchte heute sozusagen den Aspekt der Meditation mal herausgreifen. Und da auch wieder das Stichwort aufgreifen der Essenz. Was ist die Essenz für mich in Bezug auf Meditation? Das soll nicht subjektiv sein. Ich habe einfach, wie ich das gern mache, hingeguckt, was ist denn für den Buddha die Essenz gewesen. Und eine seiner wirklich Königswege der Meditation ist die Atembetrachtung. In Pali Anapanasati. Und das sagt uns, dass der Atem das Meditationsobjekt ist, das Instrument, mit dem man in dieser Meditation arbeitet. Was kann man mit diesem Instrument machen? Zweierlei. Man kann damit den Geist stiller machen, ja, ihn zur Ruhe bringen, zur Harmonie führen. Und man kann ihn gleichzeitig klar machen, damit wir die Dinge des Lebens sehen. Das ist schon alles. Das ist alles, was Meditation sozusagen kann. Aber das ist, wenn man es denn beherrscht, wunderbar. Und darüber wollen wir im Grunde keinen großen Vortrag halten, sondern wir wollen es ja eher jetzt mal ein paar Minuten praktizieren. Und das bedeutet, dass wir jetzt ein Stück weit uns auch physisch rüsten müssen, dass wir das hinkriegen. Aber das ist relativ einfach, denn es bedeutet, sich erstmal gerade hinzusetzen, am besten nicht anzulehnen, Füße fest auf dem Boden, nicht verkrampft aufrecht sitzen. Und wer möchte, die Augen schließen. So, was ist die Aufgabe, die wir jetzt zu erfüllen haben? Die Aufgabe ist, unsere Achtsamkeit für eine bestimmte Dauer ganz dem Atem zu widmen. Und zwar seine unterschiedlichen Qualitäten wahrzunehmen. Wie der Atem kommt, wie er geht, ob er holprig ist oder sanft, ob er leicht, ob er schwer ist, ja, ob grob oder fein, was auch immer wir entdecken, beobachten. So, wo findet es statt? Ganz einfach da, wo bei uns der Atem spürbar wird. Das ist meistens in der Nasenregion. Da, wo wir den Atem merken, wo er rein und raus geht, da beobachten wir ihn. Und das hat zwei Aspekte. Einmal den Atem nur beobachten, also nicht gleich ändern wollen, besser machen wollen, sondern nur hinschauen, was passiert im Moment. Denn der Atem ist in diesem Moment die Repräsentanz der Wirklichkeit. Gucken, was passiert. Den Atem nur beobachten. Und das andere ist, nur den Atem beobachten. Und nicht jetzt hören, wie da ein Flugzeug drüber fliegt und wie der Nachbar nach 2 Minuten schon anfängt, den Kopf sinken zu lassen, zu schnarchen oder was auch immer, nur beobachten und nur den Atem beobachten. Und das möglichst präzise, möglichst klar und möglichst lückenlos. Und das ist schon alles. Und das machen wir ein paar Minuten. Es gibt einen kleinen Klang am Anfang, damit man weiß, jetzt geht's los. Und einen kleinen Klang am Ende, damit man weiß, jetzt können wir wieder sozusagen zurückkehren. Unsere Achtsamkeit ist auf den Atem gerichtet. Wir beobachten, wie er kommt und geht, ohne ihn in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Wir betrachten den Atem nur. Wir empfinden, wie Körper und Geist stiller werden. Auf diese Stille lassen wir uns ein. Wir begeben uns ganz in sie hinein. Wenn unsere Gedanken abschweifen, stellen wir das kommentarlos fest und kehren einfach zum Atem zurück. Der Atem ist die Realität des Moments. Wir bemühen uns, diese Realität zu erfassen, vor allem ihre Wandelbarkeit und ihre Vergänglichkeit. So, jetzt dürfte kein Geheimnis sein, was ich Sylvia fragen werde. Wie machst du es denn?
Wenn Sie wollen, können Sie sich ein paar Mal strecken und vielleicht ein paar Mal die Fäuste ballen und wieder loslassen. Das ist immer gut, wenn man, weil der Kreislauf geht manchmal runter beim Meditieren, und wenn man dann ein paar Mal die Fäuste ballt und wieder locker lässt, kommt der Kreislauf wieder in Schwung. Ist günstig. Ja, mein tibetischer Lehrer, Lama Thubten Yeshe, hat mal gesagt, das buddhistische Meditationsangebot ist wie ein großer Supermarkt. Ich empfehle euch nicht, in den Supermarkt des Buddhismus zu gehen und alle Methoden wahllos in euren Einkaufskorb zu stopfen und sie hinterher alle nacheinander zu essen oder zu üben, sondern guckt euch an, hört euch an, was euch empfohlen wird, dann überlegt, was euer System gut verträgt und dann probiert eine Sache aus oder zwei. Probiert mal eine Weile, sucht so lange, bis ihr etwas gefunden habt, was euch wirklich inspiriert, was euch berührt, was funktioniert und das übt dann mal eine Weile. Und mein Einstieg war die analytische Meditation. Das gezielte Angucken von Situationen und meine emotionalen Reaktionen auf bestimmte Situationen. Und da ich vorhin bei meinen Ausführungen über Weisheit von den Enttäuschungen gesprochen habe, möchte ich eine kleine geführte Übung, eine thematische Übung, suche die Täuschung hinter der Enttäuschung mit Ihnen machen. Mir hat die Übung unglaublich viel geholfen. Sie hilft mir heute immer noch, wenn ich mich über irgendwas, irgendjemand über mich ärgere. Und sei es nur so ein bisschen. Und auch dazu ist es gut, sich entspannt hinzusetzen, aufrecht und stabil. So gut es halt geht. Perfekt ist es nicht. Und die ersten Momente achten Sie einfach auf die Körperhaltung. Vielleicht ziehen Sie ein paar Mal die Schultern hoch und lassen sie wieder fallen. Und wenn die Haltung dann für jetzt stimmt, angemessen ist, dann bleiben Sie mal für eine Minute und rühren sich nicht mehr, bewegen sich nicht mehr, aber der Geist darf schweifen, die Aufmerksamkeit darf hinlaufen, wo sie will. Und dann fragen Sie sich, warum bin ich jetzt hier? Was wünsche ich mir von dieser Meditation? Und achten einfach auf das, was da auf die Frage innerlich aufsteigt. Warum bin ich hier? Was wünsche ich mir? Wir prüfen unsere Einstellung oder Motivation, nehmen zur Kenntnis, was da aufsteigt und wann, wenn wir Sätze kennen, Gedanken kennen, die uns inspirieren, dann können wir die Motivation ausweiten, auf andere Menschen beziehen. Vielleicht so, möge die Übung dazu beitragen, dass ich besser verstehe, wie ich mit anderen mich verhake. Und möge ich, dadurch, dass ich das besser verstehe, besser umgehen können mit mir und mit anderen. Und dann erinnern wir eine kleine Situation von heute, wo wir uns ein bisschen geärgert haben, zum Beispiel, weil wir so lange warten mussten in der Schlange, bis wir überhaupt Essen überhaupt nur sehen konnten von Ferne oder in der Kaffeeschlange warten mussten oder feststellten, dass der Chip nicht geladen ist und das Geld nicht reicht. Irgendeine kleine Situation von heute. Und wir erinnern jetzt so viel Einzelheiten, wie wir jetzt im Augenblick brauchen, um diesen Ärger, dieses, das sollte aber so nicht sein, spüren zu können. Und im Freiraum dieser Übung schauen wir uns die Situation etwas genauer an. Und die erste Frage ist, was genau hat mich irritiert, verärgert? Worüber genau habe ich mich geärgert? Und wie habe ich reagiert? Was habe ich getan oder gesagt? Vielleicht sogar nur gedacht. Und welche Auswirkung hatte mein Verhalten auf mich und auf die Menschen um mich herum, auf die Situation? Und jetzt suchen wir gemeinsam, wie wir hier sitzen, jede Person für sich, nach der Täuschung hinter der Enttäuschung und fragen uns schlicht, was habe ich in der Situation erwartet? Habe ich erwartet, dass alles wie am Schnürchen läuft? Dass es keine Zwischenfälle gibt, keine Hindernisse? Was habe ich erwartet? Dass es genauso läuft wie in Hamburg vor 2 Jahren oder vor 4 Jahren in der Schweiz. Wir suchen die Täuschung hinter der Enttäuschung. Und dann können wir im Freiraum dieser Übung mit unseren Erwartungen spielen und sie etwas verändern. Einfach mal ausprobieren, was passiert, wenn ich meine Erwartungen ändere. Fällt uns da etwas ein? Oder bleiben wir bei unserer Erwartung? Das hat so zu sein. Das sollte so sein. So wäre es richtig. Ich bin dagegen, dass es nicht so läuft, wie ich es gerne hätte. Wir spielen mit unseren Erwartungen. Welche Erwartung bräuchte ich, damit ich nicht frustriert bin in der Situation?
Und dann fassen wir diese kleine Übung zusammen, bringen sie auf den Punkt mit der Frage, was ist mir jetzt aufgefallen bei dieser Übung? Was ist mir deutlicher, klarer geworden? Und wir stellen uns diese Frage und hören, spüren, schauen nach innen, was da auftaucht als Bild oder Satz oder vielleicht nur ein einziges Schlüsselwort, was unsere Einsicht aus dieser Übung auf den Punkt bringt. Und das lassen wir einfach einen Moment auf uns wirken. Und dann geben wir den Erfahrungen dieser Meditationsübung eine Richtung. Im Buddhismus nennt man das auch Widmen. Wir formulieren einen Wunsch, wie sich diese Übung auf unser Leben auswirken soll. Was wir da gerne hätten als Wirkung. Und wir formulieren das in eigenen Worten. Möge die Übung dazu beitragen, dass ich immer wieder die Täuschung hinter meiner Enttäuschung entdecke und vielleicht meine Erwartungen ändere. Statt an meiner Enttäuschung festzuhalten, an meinen Täuschungen festzuhalten und dadurch die Enttäuschungen zu verstärken. Mögen wir, mögen alle Wege finden, um uns verbunden zu fühlen, klarer zu werden, unser Herz zu öffnen, den Geist zu klären, die Freiheit von inneren Zwängen entdecken und die Geborgenheit in der Verbindung mit anderen. Mögen wir, mögen alle Wesen glücklich sein. Und wenn wir soweit sind, können wir uns langsam bewegen, recken, strecken, die Fäuste ballen und wieder lockern. So. Ja. Und dann?
Tja, jetzt sind wir ein bisschen auf die Regie angewiesen.
Wo ist Vajramala?
Der erste Teil ist ja vorbei. Die zweite Stunde oder halbe Stunde soll ja gewidmet sein Ihren, euren Fragen. Die Grundidee war, das zu Papier zu bringen und wir hatten die stille Hoffnung, dass das bei uns anlandet. Da winkt dann schon ein Blatt.
Können vielleicht die helfen, das Blatt Papier holen und bringen.
Bitte hier aufstehen, damit man so sieht, wo ein Blatt ist. Und da jemand mit gelbem Shirt in der ersten Reihe. Da ist schon jemand. Danke.
Ja, wunderbar. Jetzt kommt die Frage aller Fragen. Wie entsteht Unwissenheit? Ich kann vielleicht antworten und dann antwortest du. Also eine Erläuterung aus der tibetischen Tradition, die mir sehr einleuchtet, ist: in der Natur des Geistes, in Buddha-Natur, ist alles möglich. Also auch Unwissenheit.
Die Frau macht es sich einfach, wie immer, ja. Und dann gibt sie mir den Zettel hin, ja. Der Buddha sagt, Unwissenheit war immer schon da.
Genau.
Ja, das ist wichtig, damit wir nicht das Gefühl haben, irgendwann war ich klug, irgendwann habe ich das gesehen und dann plötzlich kam der Nebel auf. Denn wenn das so wäre, wären wir gar nicht sicher, was unsere Weisheit später uns nützt, wenn wir wieder sie verlieren können.
Ja.
Deshalb ist es wichtig festzustellen, diese Situation von Blindheit war immer schon da. Da wird auch manchmal Verblendung gesagt. Und der Buddha, zwei Gründe gibt es dafür, dass das sozusagen immer wieder ernährt wird. Zwei ernährende Bedingungen für Unwissenheit: Gier und Hass. Zuneigung und Abneigung. Mögen oder nicht mögen. Denn wo diese geistigen Orientierungen sind, wenn ich etwas mag, bin ich in dem Moment blind. Ich sehe mit einer rosa Brille. Wenn ich etwas nicht mag, bin ich auch blind, ich sehe mit einer dunklen Brille, also ich sehe nie die Dinge, wie sie wirklich sind. Und so beißt sich das eine dem anderen in den Schwanz, wo Begehren und Ablehnung da sind, ist Unwissenheit, und wo Unwissenheit da ist, entsteht Begehren und Hass. Und das so lang, ja, bis der Buddha den Wecker stellt und uns aufweckt und ein Stück Geist, ja, wach macht in uns, dass wir nach und nach diese geistigen Gifte loswerden können.
Eine andere Antwort, die der Buddha gegeben hat auf die Frage, ja, wie kommt es überhaupt zur Unwissenheit? Da hat er gesagt, ja, gibt es Unwissenheit oder gibt es keine Unwissenheit? Wir können erstmal davon ausgehen, jetzt im Augenblick ist Unwissenheit da. Ich zeige euch einen Weg, wie man aus der Unwissenheit rauskommt. Und über die Ursache der Unwissenheit, da rede ich eigentlich nicht drüber. Das ist eine der Fragen, die er letztlich nicht beantwortet hat. Und das heißt auf Deutsch, ja, man weiß es halt nicht. Aber wenn sie da ist, kann man damit umgehen lernen. In dem Sinne war der Buddha ein ganz großartiger Pragmatiker. Der hat einfach gesagt, wenn du ein Problem hast, dann löst das Problem und frag nicht erst, ja, woher kommt das Problem? Und bevor ich nicht weiß, woher das Problem kommt und wann das angefangen hat, kümmere ich mich nicht um eine Lösung. Wäre doch ein bisschen blöd.
Jetzt müssen wir überbrücken, bis die nächste
Zettel da ist. Die Dame mit den Zetteln, den nächsten Zetteln.
Ups. Ah, gut.
Ja. Ist eine Frage, die gut zu unserem Abend passt. Wie schaffe ich es, endlich regelmäßig zu meditieren, trotz eines sehr anstrengenden Lebens? Der Versuch mit regelmäßigen Zeiten hat bisher nicht funktioniert, dabei versuche ich es seit Jahren. Es gibt eine kurze und eine längere Antwort. Die kurze Antwort ist, nimm dir wenig vor und fang einfach an. Und meine Empfehlung bei Kursen ist immer, entscheide dich heute, nimm dir heute vor, heute ist Freitag. Ja? Nee, doch.
Donnerstag.
Gut, heute ist Donnerstag. Dann nimm dir vor, ab heute meditiere ich 5-mal die Woche bis nächsten Donnerstag. Nicht 7-mal, das ist vielleicht so anstrengend, aber 5-mal. 5 Minuten. Mit der Übung, die ich kenne, die funktioniert. Und dann macht man das eine Woche und dann kann man sich wieder entscheiden, nächsten Donnerstag, ich meditiere wieder. Für eine Woche 5 Tage, also 5-mal pro Woche. Also die eine Antwort ist einfach anfangen, sich nicht gleich vornehmen, ich mache das den Rest des Lebens jeden Tag eine halbe Stunde und zwar ununterbrochen jeden Tag, dann habe ich schon keine Lust heute damit anzufangen. Aber wenn man mit kleinen Portionen anfängt, ist wie beim Joggen. Man fängt nicht mit 1,5 Stunden Joggen an, sondern mit 5 Minuten langsam. Dann die längere Antwort ist,
aber die mache ich trotzdem kurz. Man braucht Leute, die einem inspirieren. Man braucht Kurse. Und wenn man wieder aufhört zu meditieren, braucht man den nächsten Kurs. Weil man muss auch ein bisschen verstehen, warum man so schwer hat mit dem Meditieren. Was meinst du?
Dasselbe.
Okay.
Wie geht das zusammen, möchte jemand wissen? Im Bereich von positiv denken und fühlen heißt es, sich das vorzustellen, was ich möchte.
Ja.
Und wenn ich es richtig mache, dann kann es eintreten. Stichwort Bestellung beim Universum. Im Bereich des Buddhismus heißt es, Erwartungen verändern. Das heißt, kein bestimmtes Ziel, keinen bestimmten Wunsch zu haben. Klingt erstmal wie ein Widerspruch. Ist, denke ich, keiner. Auch im Buddhismus heißt es, vom Denken gehen die Dinge aus. Was man lange genug gedacht hat, will man. Was man lange genug will, macht man. Was man macht, erscheint in der Wirklichkeit. Das ist in Kurzfassung. So, aber das scheint ein Widerspruch zu sein, soll man nur Wünsche haben oder keiner. Und da sollte man erinnern, dass der Buddha im Grunde zwei Arten von Antworten gegeben hat. Nennen Sie mal relative und absolute. Ich will es anhand eines Bildes, eines Beispiels darstellen. Zunächst stellen wir uns vor, wir wohnen in einem Zimmer, in einer Wohnung, in einem Haus. Und da kann man wollen, dass es dort schön ist, dass es da angenehm ist. Schöne Tapeten, schönes Bild. Wird das Leben funktioneller und angenehmer. Was ich da zuerst will, geschieht dann. Das Zimmer wird sauber, aufgeräumt, ordentlich und schön. Das ist die relative Wahrheit. Ich will was und dann geschieht das. Warum ist das nicht befriedigend unterm Strich? Weil die Wohnung wird wieder staubig. Das Bild gefällt einem irgendwann nicht. Und die Leute, die da mit einem am Tisch sitzen, mögen wir irgendwann nicht. Also deshalb rühren wir unsere Wohnzimmer immer um, aber kommen nie an ein Ende.